Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Herzlich willkommen zurück bei 2,1 Millionen, dem Politik-Podcast für Sachsen-Anhalt vor der Landtagswahl. In unseren bisherigen Folgen haben wir vor allem mit den aussichtsreichen Parteien uns beschäftigt, also CDU, AfD und Linkspartei. Heute wollen wir mal auf die sogenannten kleinen Parteien schauen, also auf die, bei denen noch nicht ganz klar ist, wie gut sie abschneiden werden bei der Wahl und ob sie im Zweifel sogar die 5%-Hürde überspringen oder eben auch nicht. Man kann, glaube ich, jetzt schon sagen, mit großer Sicherheit wird am Ende des Wahlabends genau das wichtig sein, wie nämlich diese vermeintlich kleinen Parteien abschneiden. Zu Gast im Studio habe ich heute wieder meinen Kollegen von der Volksstimme, Michael Bock, der seit vielen Jahren Politikberichterstattung in Sachsen-Anhalt macht. Hallo Micha.
Hi Jan.
Zählen wir mal auf. Zu den sogenannten Kleinparteien zählen wir die SPD, die Grünen, die FDP, das BSW. Und warum wird es am Ende aus deiner Sicht so wichtig sein, wie diese vier Parteien am Ende abschneiden?
Weil ganz wichtig ist, wer von diesen Parteien in den Landtag einziehen wird. Ist ja noch unklar. Er wird auf jeden Fall auch Einfluss auf eine mögliche Regierungsbildung hier im Land haben. Also es ist schon entscheidend, ob kleinere Parteien das in den Landtag einziehen oder nicht.
Fangen wir mal an und schauen uns zuerst die SPD an. Die SPD regiert ja mit in Sachsen-Anhalt, auch schon seit vielen Jahren und war früher mal eine Volkspartei, ist sie ja heute nicht mehr. Wie ist bei der SPD die Ausgangslage vor dieser Wahl?
Ja, Jan, die ist ganz finster, muss man sagen. Muss man nicht drum herumreden. Die SPD wird derzeit in Umfragen bei 6, wenn man mal positiv hinschaut, vielleicht sogar 8% oder möglicherweise 8% verortet. Ist natürlich gar nichts für die ehemals so stolze Volkspartei. Also von daher, die Ausgangslage ist wirklich alles andere als günstig für die SPD.
Ich habe es gerade schon gesagt, sie hat ihren Status als Volkspartei verloren. Sagen wir mal, was ist heute der Unterschied im Gegensatz zu 15 Jahren? Wie war da die Lage bei der SPD und wie ist es dazu gekommen, dass es heute schlechter aussieht?
Gut, die Lage war ganz klar besser in den 90er Jahren. Ich gehe noch ein paar Jahre weiter zurück. Da war die SPD Regierungspartei, damals Ministerpräsident Höppner, lag bei 30%. Seitdem ist dann der Sinkflug vonstatten gegangen. Es ging immer weiter bergab. Jetzt ist die SPD 2021 bei der Landtagswahl auf 8,4% abgestürzt. Und wenn man jetzt schaut, kann es sogar passieren, dass sie noch weiter drunter liegt. Also von daher ein Sinkflug ohnesgleichen einer ehemals starken Volkspartei. Ja, woran liegt es? Einmal haben wir natürlich die bundespolitische Variante. Die Ampelregierung hat der SPD massiv geschadet. Sie hat Glaubwürdigkeit verloren. Das schlägt natürlich auch im Land durch, in allen Ländern. Sachsen-Anhalt natürlich damit auch. Sie hat bei der Arbeiterschaft verloren. Ganz großes Thema. Da sind ganz, ganz viele der früheren Wähler zur AfD rübergewandert. Ihr wird auch nicht mehr die wirtschaftliche Kompetenz zugeschrieben. Auch da hat sie verloren. Sie wird eher anderen zugeschrieben. Und sie ist natürlich auch an der Basis strukturschwach. Auch da, sag mal, gibt es weiße Flecken, wo die SPD nicht so vertreten ist, wie sie vielleicht vertreten sein sollte als große Partei.
Es war ja nicht nur alles schlecht. Die SPD hat ja zum Beispiel 2021 die Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt gewonnen. Also zumindest in Sachsen-Anhalt war sie hier die stärkste Partei, wenn ich dich richtig verstehe. Das war aber nur ein Zwischenpunkt in einer Entwicklung, die insgesamt auch zu dem Punkt heute dann nicht besonders gut aussieht.
Es war nicht alles schlecht. Es ist ja nicht alles schlecht. Die SPD hat durchaus in der Regierung in den letzten Jahren durchaus auch Duftmarken gesetzt.
Was fällt dir ein zum
Tariftreuegesetz zum Beispiel. Aber das wird irgendwie auch überlagert von dem, was im Bund passiert. Das ist dann leider so. Wenn du einmal den Gegenwind aus Berlin bekommst, ist es ganz schwer, da wieder rauszukommen und das dann für dich zu nutzen. Also von daher, Gegenwind aus Berlin, ganz großes Thema. Und wir haben eine Landtagswahl, aber es ist halt immer so, auch Landtagswahlen werden von dem bestimmt oder auch mit maßgeblich beeinflusst, was in Berlin passiert. Und da ist die Performance der SPD im Augenblick ja auch nicht so ganz dolle.
Was ist denn jetzt aktuell der Markenkern der SPD in Sachsen-Anhalt?
Gut, sie setzt auf soziale Gerechtigkeit, tun viele. Sie setzt auf das Thema Arbeit und Wirtschaft. Auch das, sag ich mal, machen viele. Das ist auch, glaube ich, ihr Problem, dass auch andere Parteien für sich reklamieren. Sie setzt auf einen starken Sozialstaat. Aber im Augenblick dringt sie mit diesen Themen nicht so durch, wie sie es vielleicht möchte.
Kurze Prognose. Schafft es die SPD in den Landtag und wie gut schneidet sie ab?
Naja, es wäre eine Sensation, wenn es die SPD nicht in den Landtag schaffen würde. Ja, dann würde ich jede Wette eingehen. Sie schafft es in den Landtag, das macht sie. Aber mit einem Ergebnis, das nicht so ausfallen wird, wahrscheinlich wie der Spitzenkandidat Armin Winkelmann sagt, er hat mal von einem Ergebnis von 16 plus x gesprochen. Mittlerweile spricht er vom zweistelligen Ergebnis. Also wenn denn auch dieses Ziel erreicht würde, dann wäre es schon ein ganz starkes Ergebnis. Ich denke mal, sie werden einstellig bleiben.
Wir nehmen uns mal die zweite kleine Partei vor. Das sind die Grünen. Die Grünen sind im Landtag aktuell. Die Grünen haben in der vorvergangenen Legislaturperiode mitregiert. Da gab es die sogenannte Kenia-Koalition, CDU, SPD und Grüne. Wie ist da die Ausgangslage aus deiner Sicht?
Naja, die Grünen haben immer schon Schwierigkeiten gehabt, im Osten in den Landtag zu kommen. Sind auch vor 4 Jahren knapp reingekommen. Im Augenblick sind sie bei 4%, immerhin. Lange auch schon mal drunter. Also in Umfragen scheinen sie zumindest ein bisschen wieder aufzuholen. Ihnen haftet ja das Image einer Verbots- und Bevormundungspartei an. Ich denke mal auch nicht ganz so unrecht. Habe aber den Eindruck, wir hatten neulich mal den Felix Banacek hier, den Bundesvorsitzenden. Und im Gespräch mit ihm wurde sehr deutlich, dass man versucht, dieses Image ein bisschen abzustreifen. Dass man also schon sagt, also man ist da schon ein bisschen lockerer. Man wird auch keiner Familie, die nach Mallorca fliegen will, jetzt den Flug verbieten und da den erhobenen Zeigefinger zeigen.
Das versuchen die ja schon lange, seit vielen Jahren, dieses Verbotsimage wegzubekommen. Ich glaube, das ging los vor mehr als einem Jahrzehnt, als es losging mit Veggie Day.
Das ist so und nochmal, das hat ihnen mit Sicherheit nicht genutzt und wie gesagt, das halt auch bis jetzt nach.
Warum tut sich denn die Grüne Partei in Sachsen-Anhalt außerhalb der großen Städte Magdeburg und Halle so schwer, also auf dem Land?
Naja, gucken wir uns mal die Themen an. Du bist auf dem Land, bist auf dein Auto angewiesen. Nun sind die Grünen nicht unbedingt als Autopartei bekannt. Könnte schon den einen oder anderen abschrecken. Du bist auf dem Land, hast vielleicht ein Häusle. Stichwort Heizungsgesetz. Sind wir beim Thema wieder Bevormundungspartei. Auch das kommt dann nicht gut an. Die Grünen haben, sagen wir, ihre Stärken in den großen Städten. Auf dem Land haben sie nach wie vor Probleme und das ist im Osten nochmal deutlich verschärft.
Das würde mich schon nochmal genauer interessieren, weil Baden-Württemberg haben die Grünen ja zum Beispiel jetzt dieses Jahr eine Landtagswahl gewonnen. Da gibt es auch ländliche Gebiete. Da muss ja der Punkt noch woanders liegen. Also warum die in Sachsen-Anhalt gerade solche großen Probleme haben.
Interessant ist auch da nochmal der Herr Banacek. Das war so eigentlich so eine Überlegung, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Er hat gesagt, weil wir ihn das gefragt haben, und da hat er gesagt, vielleicht sind wir in der Zeit nach der friedlichen Revolution zu abwehrend und zu kritisch mit jenen umgegangen, die in der DDR nicht in der Opposition aktiv waren. Also dass man vielleicht da, sag ich mal, auch Leute verschreckt hat auf Dauer, die im Grunde dann die Grünen eben nicht nehmen wollten. Fand ich interessanten Aspekt, den ich so eigentlich noch gar nicht gesehen habe. Und natürlich spielt das Thema dann auch DDR, Obrigkeitsdenken, das spielt bei den Wählern dann auch eine Rolle. Also Skepsis gegenüber Obrigkeiten ist im Osten natürlich deutlich ausgeprägt als im Westen. Und die Grünen, darum wieder Verbots, Bevormundung, die haben halt dieses Image und das schreckt dann doch den einen oder anderen ab.
Mit welchen Themen könnten die denn aus deiner Sicht punkten bei der Landtagswahl?
Das Thema, was die Grünen so ein bisschen haben, das ist bezahlbare Mobilität. Ich sag mal Deutschland-Ticket. Ich kann mir gut vorstellen, das ist ein Thema, damit kannst du punkten. Das sieht Leute, viele möchten dann vielleicht mal Zugfahren eine Alternative haben. Wenn es denn dann klappt, dann umso schöner. Dann Investitionen in Bildung und Soziales. Das sind so Themen, Kita, Plätze, Mittagessen kostenlos und so weiter, die durchaus auch ziehen können, kann ich mir gut vorstellen. Und wir haben natürlich das große Thema jetzt auch angesichts der Stärke der AfD, Weltoffenheit und demokratischer Zusammenhalt. Ein Thema, was ich auch denke, ganz, ganz wichtig ist und für das die Grünen ganz klar stehen. Wo sie Probleme haben, sind natürlich auch ihre Themen, die sie setzen. Klimaschutz, Artenschutz. Ganz wichtige Themen, wie ich finde, nach wie vor. Vielleicht sogar noch wichtiger als vor Jahren, weil sich ja die Situation weiter verschärft. Aber diese Themen habe ich im Augenblick den Eindruck, die ziehen nicht. Die Menschen, die gucken auf ihr eigenes Portemonnaie und wollen dann nicht irgendwie was von Klimaschutzzielen im Jahr 2035 wissen. Die wollen wissen, was ist jetzt, wie komme ich jetzt über die Runden. Von daher Thema wichtig, Thema richtig, Thema unbedingt weiterfahren. Aber im Augenblick ist es, sage ich mal, leider, muss man sagen, nicht so ganz im Mittelpunkt dessen, was die Leute beschäftigt.
Ja, da geht es im Trend eher darum, haben die Leute genug Geld am Ende des Monats und wie sieht es auch bei der Wirtschaft insgesamt im Land aus? Da geht das etwas in den Hintergrund, wenn man sieht, dass die Arbeitsplätze verloren gehen in manchen Branchen. Was ist deine Prognose? Schaffen das die Grünen in den Landtag?
Wird ganz, ganz schwer.
Wir müssen noch mal kurz für die Hörer sagen, 4% jetzt gerade in den Umfragen ungefähr.
Genau, ungefähr 4%. Sind auf dem aufsteigenden Ast. Man hat ja auch in Baden-Württemberg gesehen, dass sie auch da im Auftrieb sind. Cem Özdemir hat ja das geschafft, Ministerpräsident zu werden. Auch in Berlin, sage ich mal, sieht man so leichte Aufwärtsbewegungen. Ich schließe es nicht aus.
Die dritte kleine Partei, die wir uns anschauen, die hat es traditionell in Sachsen-Anhalt sehr schwer. Gerade regiert sie mit. Das ist die FDP. Die FDP regiert aktuell mit CDU und SPD. Warum haben es die Liberalen in Sachsen-Anhalt so schwer bei fast jeder Landtagswahl?
Gut, auch die Liberalen waren in der Ampelregierung vertreten. Auch das wirkt hier im Land nach. Auch da hat die FDP ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Und wie du sagtest, im Land hat es immer schon schwer gehabt. Es gab Ausreißer. Wir sind ja Genscherland, Halle, Hans-Dietrich Genscher. Also es gab ja schon mal Top-Ergebnisse für die FDP. Aber sie guckt immer, dass sie irgendwie die 5%-Hürde überspringt. Also wie gesagt, die Berliner Geschichte, die hat ihr massiv geschadet. Und da wieder rauszukommen, ist für die FDP mit Sicherheit ganz, ganz schwierig. Ja.
Glaubwürdigkeitsproblem musst du nochmal mal kurz erklären. Warum ist die FDP in Sachsen-Anhalt unglaubwürdig, wenn sie in der Ampelregierung war?
Insofern ist sie unglaubwürdig vielleicht, weil man gesehen hat, dass viele Forderungen der FDP in Berlin, wie man das Thema Steuersenkungen zum Beispiel, hat man nicht durchbekommen in dem Maß, wie man das möchte. Das heißt, die FDP hat viele Versprechen gemacht, die auch viele ihrer Wählerinnen und Wähler dann auch ihr abgekauft haben. Dann hat man sie gewählt, aber dann in der Regierung als kleiner Partner, ist auch klar, da kann man nicht alles durchsetzen, aber ist sie ein bisschen untergegangen und hat im Grunde nur ganz, ganz wenig von dem dann auch umsetzen können, was sie versprochen hat. Und das merken sich die Wähler und das schlägt auch dann, wie bei den anderen Parteien, auch auf die Landesebene durch.
Jetzt ist es nicht mal 3 Minuten her, da haben wir gesagt, Wirtschaft ist eigentlich das wichtigste Thema oder eines der ganz, ganz wichtigen Themen jetzt bei dieser Landtagswahl. Das müsste ja der FDP total in die Karten spielen. Und warum stehen sie trotzdem bei den Umfragen so schlecht da?
Das ist es, was ich eben sagte, dass man den Eindruck hat, sie postulieren viel in der Wirtschaft, sie versprechen viel, sie sagen, wenn ihr uns wählt, dann bekommt ihr das und das und das. Und dann sind sie in einer Regierung und kriegen es eben nicht umgesetzt. Und da sagen die Leute dann, warum soll man denn die FDP wählen?
Auf was setzt die FDP dann, also wenn es sozusagen nach ihrem Wahlkampf geht, was sind die Themen, die dieser Partei wichtig sind?
Die Themen sind schon Wirtschaft, klar, da setzt sie nach wie vor drauf, aber wir haben uns eben besprochen, das ist schwierig, auch weil andere Parteien das auch für sich, denke ich mal, auch in dem CDU vor allen Dingen. Großes Thema Bürokratieabbau, reden wir schon seit Jahrzehnten drüber. Mal sehen, ob es jetzt so langsam...
Also das ist auch so eine Sache, dass, da wird man auch müde langsam als Wähler. Ich sage es jetzt mal nur ganz subjektiv, wenn man es 10 Jahre hört, dann möchte man auch irgendwann ein Ergebnis sehen.
Das ist so und man hört es wirklich mindestens 10 Jahre, ich glaube sogar noch viel, viel länger und immer noch haben wir in irgendwelchen Betrieben Leiterbeauftragte und ähnliche Geschichten, wo man sich wirklich an den Kopf fasst und sagt, wie werden da wirklich die Handwerksbetriebe, die Unternehmen quasi an die Kandare genommen und müssen da im Grunde Sachen ausfüllen, Formulare und, eigene Leute vereinstellen. Das ist wirklich irre, was da läuft, beziehungsweise nicht läuft. Also das ist ein großes Thema, auch für alle Parteien, Bürokratieabbau.
Muss man Fairness halber sagen, genau, nicht nur die FDP macht damit Wahlkampf, auch die CDU.
Ist ein Thema für alle, ist auch ein wichtiges Thema. Ich bin überzeugt, ohne eine Entbürokratisierung kommen wir auch nicht im Land insgesamt, auch Deutschland insgesamt voran. Das muss passieren. Es gibt ja nun zarte Anfänge. Ich hoffe mal, dass man wirklich mal irgendwann zum großen Wurf kommt und wirklich da zu einer Entlastung der Unternehmen kommt, die auch die Unternehmen dann merken lässt, dass was passiert. Ja, und das große Thema ist natürlich dann auch der FDP-Digitalisierung.
Kommen die rein? Schaffen die es?
FDP, ähnlich wie Grüne, vielleicht sogar noch schwieriger, sehr, 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 sehr wackelig. Man muss gucken, ob der Kubicki-Effekt, so nenne ich das immer, zieht. Der Hintergrund ist, dass Wolfgang Kubicki, altes Schlachtross, 74 Jahre alt, aber, sag ich mal, ein Klartextsprecher, der wirklich der Partei wieder neues Leben eingehaucht hat. Ob dieser Effekt auch zieht, hab den Eindruck, wenn man auch so Zahlen Berlin sieht, auch da geht es langsam aufwärts. Also er bewegt da schon einiges mit seinen 74 Jahren. Aber ob das dann im Land reicht, ähnlich wackelig wie bei den Grünen.
Ja. Es gab ja Zeiten, die noch nicht so lange her sind. Ein paar Monate, da ist die FDP nicht mal einzeln ausgewiesen worden bei den Umfragen. Die standen da bei anderen Parteien sozusagen mit drin. Mittlerweile kommen sie wieder auch einzeln vor.
So ist es, Jan, ist richtig. Aber wie oft hat man schon das Totenglöckchen bei den Liberalen gebimmelt und irgendwie sind sie dann doch wieder wie Phönix aus der Asche hervorgekommen.
Fehlt noch eine kleine Partei, die wir noch nicht besprochen haben. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, das BSW, das gerade nicht im Landtag ist, weil es die noch nicht so lange gibt als Partei. Warum spielt das BSW jetzt im Wahlkampf trotzdem eine besondere Rolle?
Da spielt eine sehr große Rolle. Das BSW könnte durchaus zum Königsmacher für die AfD werden.
Ja. Bei wie viel Prozent stehen die gerade in den Umfragen?
Die sind immer bei 5%, also auch sehr wackelig alles. Die waren ja mal deutlich höher, auch hier im Land bei 15% sind dann runtergekommen, weil auch dann die Versuche in der Regierung in Thüringen und in Brandenburg dem BSW nicht besonders gut getan haben.
Die Versuche, dass die dort die Regierungspolitik mit
genau, das hat denen geschadet, sind dann auch in Bundestagswahl ganz, ganz knapp gescheitert. Läuft ja noch das Verfahren, wir haben ja die Auszählung angegangen, kritisiert. Aber wenn das BSW, ähnlich wie bei FDP und Grünen, in Landtag kommen sollte, ist wackelig. Aber wenn es reinkommen sollte, kann es durchaus, sag ich mal, das Zünglein an der Waage werden, was nun auch eine mögliche AfD-Minderheitsregierung angeht.
Das BSW macht nun einen Wahlkampf, der im Grunde auf dem Satz basiert, Merz muss weg. Und verunglimpft, muss man letztlich sagen, auch den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Glaubst du, dass das zieht, so eine Art von Wahlkampf, mit diesen Themen auch?
Ich befürchte ja. Gut, es ist nicht nur das Thema, aber ich befürchte, dieser Anti-Merz-Wahlkampf, der ist ja wirklich brutal. Da gibt es auch Plakate, wo man ihn so als hängenden Boxer in den Seilen zeigt und so weiter und so fort. Aber so von der Stimmung her, Anti-Merz-Stimmung, die ist da, im Osten auf jeden Fall, kann durchaus sein, dass das zieht.
Und diese fehlende Abgrenzung zur AfD, schadet die dem BSW eher oder hilft die dem BSW eher?
Naja, nach außen sagen sie immer auch, die AfD ist unser politischer Gegner. Nach innen bin ich überzeugt, gehen sie schon in die Richtung, wenn es denn mal darum geht, das AfD zu stützen oder nicht, auf welche Art und Weise auch immer, werden sie das machen. Auch wenn sie sagen, wir würden auch keinen AfD-Ministerin wählen, wir würden uns da enthalten. Ist eine geheime Wahl, weiß man nie, wie es ausgeht, weiß man nie, wer wie gestimmt hat. Ich glaube schon, dass das BSW da die AfD stützen würde. Nach außen, wie gesagt, grenzen sie sich ab und sagen, nein, nein, wir sind jetzt keine AfD-Freunde und so weiter und so fort. Aber intern, glaube ich, wird da anders diskutiert. Sie scheuen diese Diskussion, weil sie natürlich auch in der eigenen Partei eine Debatte haben, wie man zur AfD steht. Es gibt auch durchaus in BSW Leute, die sagen, also mit der AfD nie und nimmer. Ne? Man darf nicht vergessen, auch etliche Mitglieder des BSW waren früher bei der Linken. Und dass die AfD nicht mögen, ist ja klar. Aber es gibt halt eben auch andere Stimmen. Und darum, sage ich mal, meandert das BSW in dieser Frage ein wenig, mal so. Aber Sarah Wagenknecht hat ja durchaus erkennen lassen, damit wären wir vielleicht auch beim Thema, wie sich das BSW eine Regierung vorstellt, hat erkennen lassen, dass sie sich eine Expertenregierung vorstellt. Also keine mit einem Ministerpräsidenten einer bestimmten Partei, sondern ein Expertenteam, aber unter Einbindung der AfD. Also sie öffnet sich da schon deutlich für die AfD. Insofern, da ist das BSW noch ein wenig, naja, schwer fassbar, was die AfD angeht. Aber ich bin überzeugt, ist meine persönliche Meinung, wenn es zum Schwur kommt, werden sie auf welche Art und Weise immer eine AfD-Regierung hier auch in Sachsen unterstützen.
Das müssen wir jetzt an der Stelle dann wirklich nochmal festhalten, dass das von den 4 Parteien, die wir besprochen haben, eine Besonderheit ist, denn die anderen 3 würden das niemals tun. Ja. Das kann man so ganz pauschal schon sagen. Das BSW ist die einzige von diesen 4 Parteien, bei denen wir da beide, ich sehe das letztlich ähnlich, eine Möglichkeit offen lässt, doch die AfD in irgendeiner Form zu tolerieren oder in Ämter zu heben.
Ja, absolut.
Kommt das BSW rein?
Auch wie, ich lege mich das sehr ungern fest, auch wie bei FDP und Grünen wird es wackelig, aber ich denke mal, dass das BSW, wenn ich diese 3 Parteien sehe, noch am ehesten Chancen hat, in den Landtag einzuziehen.
Ah, da sind wir jetzt schon beim Punkt. Also wir kommen so langsam in die Schlussgerade dieser Sendung. Also du sagst, die SPD kommt rein und deine Prognose wäre, das BSW kommt noch am ehesten rein. Und bei Grünen und FDP, verstehe ich richtig, da siehst du große Fragezeichen.
Wackelig, sehr wackelig. Ich will es nicht ausschließen. Ich muss sagen, je mehr demokratische Parteien in einem Landtag sind, desto schöner für einen Landtag, auch für die Vielfalt im Landtag. Aber ich sehe da durchaus Probleme.
Wir sind jetzt beim sogenannten Kasus Knaxus bei dieser Landtagswahl eigentlich angekommen. Wir müssen jetzt mal kurz in die Rechnung einsteigen und die Mathematik machen. Also die AfD möchte eine Alleinregierung schaffen ohne Koalitionspartner. Dafür bräuchten die, sagen wir mal, 45% plus X. Meistens nicht genau, das kommt auf die Zusammensetzung des Wahlergebnisses am Ende an. Aber erklär mir bitte nochmal und unseren Hörern, warum es in dieser Rechnung so wichtig ist, wie viele kleine Parteien reinkommen.
Weil ganz klar ist, nehmen wir an, die Grünen würden nur 4% bekommen, da sind die Stellen futsch. Die Stimmen, da sind die Stimmen, da sind die Wählerstimmen weg. Ähnliches bei der FDP, beim BSW auch. Das heißt, dann würde der AfD ein niedrigerer Prozentsatz reichen, um eine Alleinregierung zu stellen. Insofern, sage ich mal, ist es durchaus möglich, dass, wenn die kleinen Parteien in den Landtag reinkommen, dass sie dadurch eine AfD-Alleinregierung verhindern. Minderheitsregierung, darüber reden wir noch, das wissen wir nicht. Aber eine Alleinregierung, gehe ich mal von aus, würde mit Sicherheit verhindert werden können, wenn halt FDP und oder Grüne und oder BSW dann auch in den Landtag einziehen.
Nur nochmal für Hörer, die das vielleicht nicht vor Augen haben. Es kann ja eine Situation entstehen, dass die Grünen bei 4% landen, die FDP bei 4% landen, die SPD im Extremfall bei 4% landet und das BSW. Dann hätte man 4 mal 4, das wären 16%, die am Ende fehlen. Und das heißt, das wäre dann der Fall, den du mir jetzt gerade erklärt hast. Der FDP würde ein Ergebnis mit 45% wahrscheinlich schon
reichen. Der AfD.
Der AfD.
Ja, deutlich weniger. Wie gesagt, diese traurige Prognose, die teile ich so nicht. Die war ja auch nur... Nicht mal scherzhaft, also wie gesagt, da werden schon andere schon reinkommen, aber nochmal, je mehr auch von den Kleinen in den Landtag einziehen und da auch das Parlament beleben mit der Vielfalt und so weiter, auch liberale Stimme ist wichtig, eine grüne Stimme ist wichtig in so einem Parlament, wie ich finde, desto unwahrscheinlicher wird eine AfD-Alleinregierung, die von der AfD ja tatsächlich angestrebt wird.
Gab es denn so eine Situation schon mal vor einer Landtagswahl, die du begleitet hast, dass die Kleinparteien so wichtig und so entscheidend sind?
Nein, weil wir noch nie eine Partei hatten, die im Grunde so kurz vor einer möglichen Alleinregierung standen. Und wie gesagt, die AfD, die träumt davon, sie hofft drauf. Das Ergebnis 45 plus X, das ist das, was der Spitzenkandidat Ulrich Siegmund immer auch formuliert. Ob es im Endeffekt so kommt, dafür haben wir dann den 6. September. Ich persönlich glaube nicht, dass es für die Alleinregierung reicht, aber alles andere wird auch sehr, sehr, sehr spannend.
Letzte Frage. Wenn es so ist, dass verschiedene Parteien bei 4% in Umfragen stehen, dann ist ja taktisches Wählen ein Mittel, was plötzlich eine ganz andere Bedeutung bekommt. Wenn ich früher immer zum Beispiel CDU gewählt hätte oder SPD gewählt gewählt hätte und jetzt aber sehe, das würde helfen, zum Beispiel, dass die Grünen noch reinkommen, um eine AfD-Regierung zu verhindern, dann kann es ja sein, dass ich mal abweiche von meinem sonstigen Wahlverhalten und dann deswegen die Grünen wähle, weil ich in meinem Kopf vorher schon durchgerechnet habe, das kommt dann mir im Gesamtergebnis eher entgegen. Also lange Rede, kurzer Sinn, glaubst du, dass taktisches Wählen eine besondere Bedeutung bekommt bei dieser Landtagswahl?
Absolut, absolut. Gehe ich mal sehr von aus. Und je näher die kleinen Parteien auch in Umfragen an die 5% rücken, desto größer dürfte dann auch das Verhalten bei Wählern sein, die dann sagen, da wähle ich vielleicht doch die FDP und nicht die CDU, da wähle ich vielleicht doch die Grünen und eben nicht die Linke, weil ich denen ermöglichen möchte, in den Landtag zu kommen und dass die Stimmen eben nicht verloren sind. Wenn sie bei 2-3% sind und ich den Eindruck habe, meine Stimme nützt nichts, dann würde ich vielleicht doch eher eine andere große in Anführungszeichen nehmen. Aber Parteien, die klein im Augenblick, zumindest in den letzten Umfragen, im Aufwärtstrend sind, hilft ihnen das und wird mit Sicherheit den einen oder anderen dann zur Überlegung veranlassen, dann auch diese kleinen Parteien aus taktischen Gründen zu wählen.
Und je nachdem, wie der Wahlkampf sich noch emotionalisiert, kann sich in diesen Werten natürlich noch weiterhin etwas nach oben oder nach unten bewegen.
Absolut, absolut.
Micha, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Das war die 22. Folge von 2,1 Millionen. Danke fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme im Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Informationen rund um diese Landtagswahl. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns oder empfehlt uns weiter an Menschen, denen Politik in Sachsen-Anhalt genauso am Herzen liegt wie uns. Oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@volksstimme.de oder hinterlasst einen Kommentar bei Spotify, Apple oder auf YouTube. Wir lesen alles. In der nächsten Folge geht es nach Salzwedel und wir gehen der Frage nach, wie es funktioniert, wenn ausländische Fachkräfte nach Sachsen-Anhalt kommen. Das Team hinter diesem Podcast, die 4 Hosts, sind Max Hunger, Lena Bellon, Elisa Schulz und ich, Jan Schumann. Redaktion Frank Rogulis, Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff, Anne Holzki, Grafik Tobias Büttner.